So geht Startup wird präsentiert von der Techniker Krankenkasse. Dein Partner im Sozialversicherungsdschungel. Informiere dich jetzt auf socialpizza.tk.de und lerne alles, was dein Startup über Sozialversicherungen wissen muss. So geht Startup mit Sarah Heuberger.
Hallo und herzlich willkommen bei So geht Startup, dem Interview-Podcast von Gründerszene. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin bei Gründerszene und Host bei So geht Startup. Eigentlich laden meine Co-Hosts und ich uns hier in den allermeisten Fällen Gründerinnen und Gründer ein, die von ihrem Startup erzählen. Aber heute ist unsere 100. Folge und deshalb habe ich eine Ausnahme gemacht und begrüße hier bei mir im Studio Alex Hofmann, meinen Kollegen und Chefredakteur bei Gründerszene. Hi Alex.
Ja, hallo. Ganz herzlich willkommen auch von mir.
Alex, du bist normalerweise immer unser stiller Kritiker der Folgen und heute musst du dir aber meinen unerbittlichen Fragen stellen. Ich hoffe, du bist vorbereitet.
Na klar.
Ich habe mir was überlegt und zwar wollen wir zusammen ein bisschen zurückschauen auf die letzten 2 Jahre. Also 2 Jahre läuft unser Podcast schon. Und wir wollen gucken, was ist so in der Startup-Szene passiert, was ist vor allem bei unseren Gästen passiert. Und deshalb habe ich im Vorfeld aus unseren 100 Gesprächen ein paar Gründe herausgepickt und mal denen mal nachgefragt, wie es ihnen eigentlich so seit der Aufnahme ergangen ist und was sie gerade so beschäftigt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach gleich mal mit der ersten Gästin an. Denn Verena Huberts ist einen bisschen anderen Weg gegangen als die meisten von unseren Gründerinnen und Gründern. Denn die scheitern entweder und machen dann mit einem neuen Startup weiter oder sie machen immer noch sehr erfolgreich ihr Startup. Verena Huberts hat aber die Seiten gewechselt und sie ist nicht VC geworden, wie es ja normalerweise immer der typische Weg auch ist, sondern sie ist einfach per Direktmandat in den Bundestag gewählt worden. Und deswegen hören wir jetzt mal, wie es ihr jetzt mittlerweile so geht nach der Wahl.
Herzlichen Glückwunsch, liebe Alex, liebe Sarah, zur Jubiläumsfolge vom Gründerszene-Podcast und hiermit auch ein Gruß an alle Hörerinnen und Hörer aus Trier. Mein Name ist Verena Huberts und die letzten 2 Jahre waren auf jeden Fall sehr spannend für mich. Ich habe beschlossen, Ende letzten Jahres Kitchen Stories, das Startup, was ich gegründet habe 2013 in Berlin, zu verlassen und wieder zurückzuziehen in meine Heimat nach Trier, um hier für den Deutschen Bundestag zu kandidieren. Jetzt ist die Wahl schon 2 Monate rum und ich habe es geschafft. Ich habe das Direktmandat für die SPD und bin als direkt gewählte Abgeordnete für Trier und Trier-Saarburg in den Deutschen Bundestag eingezogen. Und ich durfte auch schon direkt bei den Koalitionsverhandlungen mitmachen und war da in der Arbeitsgruppe 1, die da heißt Digitaler moderner Staat, Aufbruch, mit dabei. Und da ging es natürlich darum, auch mal so ein bisschen Startup-Spirit in die deutsche Bürokratie zu bringen. Also nicht nur in 1000 Anträgen und Formularen in Bürokratie zu ersticken, sondern wirklich auch mal aus Nutzungsperspektive Dienstleistungen zu denken, ob ich jetzt Bürgerin oder Bürger bin, der es nicht checkt, einen Elterngeldantrag zu stellen oder die Kommune oder das Unternehmen, was einfach in all dieser Bürokratie nicht mehr zurechtkommt. Und das wird in Zukunft antragslose Verfahren geben und wir werden die Silos aufbrechen in der Verwaltung und alles wird eben auch schneller und besser. Und ich freue mich, bin immer noch überwältigt, jetzt auch Teil des neuen Deutschen Bundestags zu sein. Und die Herausforderungen, die ich gerade sehe für mich und die Szene insgesamt, sind Later Stage Funding. Wir haben viel zu wenig Wachstumskapital in den Spätphasenrunden. Und da gibt es jetzt auch eine Idee im Koalitionsvertrag, den Zukunftsfonds noch mal wesentlich zu stärken. Dafür habe ich mich auch parteiübergreifend eingesetzt. Aber mir liegt es auch sehr am Herzen, dass wir mehr Gründerinnen in diesem Land haben. Herzliche Grüße hier aus Trier und alles Gute für die weiteren 100 Folgen plus mehr.
Danke, Verena. Paar spannende Punkte, die sie da erwähnt hat. Vielleicht können wir die ja mal kurz durchsprechen. Wir haben ja auch, als der Koalitionsvertrag rauskam, den genauer angeguckt auf das Thema Startups hin. Alex, du warst ja da auch dabei. Wie war denn deine erste Reaktion, als du den Koalitionsvertrag gelesen hast? Hast du gedacht, okay, krass, jetzt ändert sich auch mal ein bisschen was im Hinblick auf Startups?
Na, das liest sich auf jeden Fall alles schon mal sehr vielversprechend. Wie viel sich dann am Ende ändert, Das muss man natürlich noch sehen. Auch in den vergangenen Jahren stand schon immer viel zum Thema Startup-Förderung in den Koalitionsverträgen. Einiges davon wurde auch umgesetzt, vieles aber auch nicht.
Aber jetzt im Vergleich zum Koalitionsvertrag 2017, wenn man sich den jetzt anguckt, klingt das jetzt schon erstmal noch ambitionierter als vor 4 Jahren, würdest du sagen?
Es klingt insgesamt, glaube ich, ein bisschen resoluter. Ich glaube, nach 4 Jahren kann man vielleicht eine ganz gute Bilanz ziehen, was natürlich, wie gesagt, davon abhängt, ob es auch wirklich umgesetzt wird.
Okay, vielleicht können wir uns ja mal ein paar der spannendsten Punkte angucken, die da so aufgeführt wurden. Verena hat ja jetzt auch schon ein paar in ihrer Sprachnachricht erwähnt. Also zum einen vielleicht der stärkere Fokus auf Gründerinnen. Was ist damit genau gemeint?
Zum einen will die neue Regierung dafür sorgen, dass bei den öffentlichen Finanzierern mehr Frauen in Investmentkomitees sitzen, was natürlich ein sehr, sehr guter Ansatz ist, weil es sicherlich sehr, sehr schwer werden würde, Gründerinnen zu pushen in irgendeiner Form. Aber wir haben ja in der Vergangenheit immer gesehen, dass Männer gerne in Männer-Startups investieren. Und wenn man natürlich mehr Frauen dann eben auf der Ebene hat, wo die Investmententscheidungen getroffen werden, ist das ein super Signal dann eben auch für Gründerinnen in Deutschland.
Okay, aber es fängt jetzt bei den staatlichen Fonds an, ne? Oder natürlich die privaten VCs, da gibt es keinen Einfluss insofern.
Nee, klar. Also der Staat muss natürlich da anfangen, wo er auch wirklich Entscheidungen treffen kann. Und wir hatten ja auch die Tanja Emmerling hier im Podcast, die ja beim HTGF genau diese Rolle erfüllt, aber dann natürlich eben auch sehr alleine steht auf weiter Flur. Das Ganze ist noch sehr, sehr männerdominiert. Und man hat auch gesehen, der HTGF veranstaltet im Jahr einmal immer einen Family Day. Und da gab es eben auch Veranstaltungen, da war tatsächlich unter 20 Speakern keine einzige Frau dabei. Und wenn sich sowas ändert, hilft das natürlich auch immer.
Ich meine, das sehen wir ja auch bei unseren eigenen Events und unseren eigenen Formaten, ne? Also ich meine, wir sind in der Redaktion relativ ausgeglichen, aber wir sehen natürlich schon, dass es einfach super schwierig ist, Gründerinnen zu finden und zu featuren, weil es einfach auch nicht so viele gibt. Und ich glaube, das Problem haben einfach sehr, sehr viele in der Szene.
Das stimmt. Also wir haben ja, die Zahlen sind ja immer sehr, sehr gleich geblieben in den letzten Jahren. Es gab halt eine kleine Entwicklung. Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 17% der Gründungen, die von Frauen geschehen. Was ich aber viel beeindruckender finde, ist eine Statistik aus dem Female Founders Monitor. Der hat nämlich festgestellt, dass nur 5% der Gründerinnen bekommen mehr als 1 Million an Funding zugesprochen. Und bei den Männern sind es 30%. Und das ist natürlich schon auch nochmal eine sehr, sehr starke Diskrepanz.
Aber wird es das Problem jetzt einfach lösen, wenn da jetzt überspitzt formuliert eine Frau mehr im Komitee sitzt?
Das sicherlich nicht, aber es ist zu hoffen, dass es mehr als eine Frau ist. Und es ist ja nicht nur der HTGF, sondern eben auch die KfW, die ja auch laut Koalitionsvertrag zukünftig eine noch stärkere Rolle in der Startup-Finanzierung spielen soll. Es soll noch ein Gründerinnenstipendium geben, das finanziert wird aus dem 10 Milliarden Zukunftsfonds. Das ist auch, glaube ich, einer der Punkte, auf den Verena gerade in ihrer Nachricht angespielt hat.
Und jetzt mal abgesehen von dem Thema Frauen in der Startup-Branche, was gibt es noch so für andere Themen, die du spannend fandest im Koalitionsvertrag?
Sehr, sehr spannendes Thema aus meiner Sicht war, dass Pensionskassen mehr Möglichkeiten bekommen sollen, in Startups zu investieren. Man musste sich ja in den vergangenen Jahren schon durchaus fragen, warum kann ein kanadischer Lehrer Pensionsfonds im großen Stil in Zalando investieren. Aber deutsche und europäische Pensionskassen können das nicht oder haben das zum sehr, sehr großen Teil einfach auch nicht gemacht, weil es da immer noch Risiko- und Rendite-Regularien gibt. Und das soll eben aus Startup-Sicht verbessert werden, dass die Pensionskassen, die ja auf sehr, sehr viel Geld sitzen, dass die eben auch die Möglichkeit haben, in Startups zu investieren.
Das wird jetzt geöffnet auch für Startups.
So steht es im Koalitionsvertrag.
Wenn es denn so geschieht. Okay, was ist zum Beispiel mit dem Thema Later-Stage-Funding, was Verena auch angesprochen hatte? Also das Problem ist oftmals eben, es gibt mittlerweile Investoren, die Pre-Seed, Seed, Series A-Runden machen in Deutschland, aber dann wird es ein bisschen dünn. So, was steht dazu im Koalitionsvertrag?
Das soll gefördert werden, aber das sind ja zum großen Teil eben auch die Pensionskassen, die dann eben auf großen Summen sitzen und auch größere Finanzierungsrunden dann mittragen können. An einer Stelle ist der Koalitionsvertrag dann aber doch ein bisschen schwach, weil dann heißt es, dass die, ich möchte es mal zitieren, da steht, wir fördern digitale Startups in der Spätphasenfinanzierung und stärken den Venture-Kapital-Standort. Das ist natürlich jetzt keine besonders konkrete Aussage und das stand natürlich auch schon in den vergangenen Jahren immer in den Koalitionsverträgen. Da hätte man sich sehr, sehr gewünscht, dass einfach mehr konkrete Maßnahmen in die Richtung auch formuliert werden. Zumal die SPD ja auch in den vergangenen Jahren schon als Regierungspartei mit am Start war.
Ich fand es auch ganz interessant, weil stellenweise war es super konkret. konkret, wie jetzt zum Beispiel das Gründerinnenstipendium oder so. Es werden so ganz konkrete Maßnahmen ausformuliert und dann wiederum kommt so ein super allgemeiner Satz, wo man vielleicht auch merkt, da waren sie sich dann noch nicht so einig und haben es dann deswegen so sehr allgemeinplatzig reingeschrieben.
Klingt ein bisschen danach, ja. Insbesondere, wenn man dann guckt, dass so Punkte darin stehen, wie zum Beispiel, dass die Gründung innerhalb von 24 Stunden möglich gemacht werden soll. Da könnte man jetzt argumentieren, man gründet ja jetzt nicht jeden Tag ein neues Unternehmen, aber es ist halt doch wieder eine Hürde, die abgebaut wird.
Okay, dann schauen wir mal, wie das jetzt so wird in den nächsten Monaten, jetzt wo die Regierung steht und hoffentlich bald loslegen kann. Ein wichtiger Player für politische Belange für Startups war ja schon immer der Startup-Verband und sein sehr meinungsstarker Chef Christian Miele. Den hatte ich auch im Podcast zu Gast. Das war ganz am Anfang. Da wurde er gerade gewählt als Präsident. Und wie er so die letzten 2 Jahre erlebt hat, das erzählt er uns gleich. Jetzt kommt aber erstmal noch eine kurze Werbepause.
Werbung. Eure Website ist schnell überlastet oder eure Cloud-Kosten explodieren? Nicht jedes Startup kann hierfür ein eigenes Team bereitstellen, das rund um die Uhr 365 Tage im Jahr Support leistet. Hier kommt WeManage ins Spiel. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Business sorgen sie für Hochleistungsoptimierung, begleiten euch bei der Architektur von Webanwendungen und helfen beim Managen eurer Server und Infrastruktur. Sichert euch jetzt eure 4 Stunden kostenlose Beratung auf we-manage.de/startup.
Jetzt, wie gesagt, Christian Miele, der uns kurz berichtet, wie es ihm so ergangen ist.
Liebes Gründerszene-Team, herzlichen Glückwunsch zur 100. Podcast-Folge. Die letzten 2 Jahre waren spannend. Wir haben damals ja insbesondere auch über mein Amt im Startup-Verband gesprochen. Ich glaube, zu meiner Aufgabe als Investor ist da ganz vieles und Neues, Spannendes hinzugekommen. Einiges hat sicherlich gut funktioniert, anderes weniger gut. Wir haben sehr, sehr, sehr viel gelernt in den letzten 2 Jahren, insbesondere im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit der Politik, die ja dann doch etwas anders funktioniert als unsere geliebte Startup-Welt. Trotzdem geht es mir sehr, sehr gut damit. Es macht mir viel Spaß, die Verantwortung für die Gründerszene übernehmen zu dürfen. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Ja, also die große Herausforderung besteht darin, wie kriege ich das hin, meinen Job bei Headline, wo ich mittlerweile auf über 10 Boards sitze, das wird eher noch mehr, und dann gleichzeitig aber auch das Amt des Startup-Verbandes sauber auszuführen und auszufüllen. Das ist nicht immer einfach. Da musste ich auch lernen, mich anders und besser zu organisieren. Also zum allerersten Mal in meinem Leben bin ich wirklich auch an den Punkt gekommen, wo einfach nicht genügend Zeit vorhanden ist, um das alles genau so zu machen, wie ich mir das wünsche. Deswegen ist eine starke Organisation wirklich das A und O hier. Ich bin sehr dankbar, dass ich sowohl bei Headline als auch im Startup-Verband ganz viele tolle Kolleginnen und Kollegen habe, die mich auf diesem Weg unterstützen. In diesem Sinne, viel Spaß, herzlichen Glückwunsch noch einmal zur 100. Folge und alles, alles Liebe. Viele Grüße.
Das war Christian Miele, Investor bei Headline und Startup-Verbandspräsident, der jetzt, glaube ich, auch in den nächsten Wochen nochmal sich zur Wahl stellt und, so wie es aussieht, nochmal gewählt wird, im Amt bleibt. Mhm. Aber er klang auf jeden Fall so, als ob er viel zu tun hat und so ein bisschen mit seinem Time-Management zwischendurch ins Schwanken gekommen ist. So wie viele wahrscheinlich.
Mhm. Ja, hier übernehme ich jetzt mal ein bisschen die Moderation, Sarah, weil der Startup-Verband so ein bisschen dein Themengebiet ist. Du hast ja sehr viel schon drüber geschrieben, sehr viel auch recherchiert. Was sind denn aus deiner Sicht so die wichtigsten Projekte des Startup-Verbands aus den letzten 2 Jahren und auch vielleicht Themen, die noch anstehen?
Also seit Miele eigentlich übernommen hat. Also da muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass der Startup-Verband, als Miele ins Amt gekommen ist, Ende 2019 auf jeden Fall auf der Kippe stand. Da lief einiges schief vorher. Da gab es auch ein paar finanzielle Probleme. Das hat Miele auf jeden Fall ganz gut in den Griff bekommen, so wie es aussieht. Der Startup-Verband hat sich dann auch nochmal neu aufgestellt und hat sich auch versucht zu verschlanken, was die Themen angeht. Und da muss ich sagen, finde ich, hat es Miele eigentlich ganz gut gemacht, dass er sich eben auf diese paar wenigen Themen fokussiert hat und nicht versucht hat, so alles abzudecken. Und die Themen, mit denen er eigentlich angetreten ist, das war zum einen der Zukunftsfonds, den es ja auch schon jetzt eine Weile gibt. Also das hat funktioniert. Und das Fonds-Standortgesetz, das eigentlich Mitarbeiterbeteiligung erleichtern soll, das ist jetzt auch noch durchgegangen, kurz vor der Wahl. Da ist allerdings die Stimmung, sage ich mal, eher verhalten. Da sind jetzt nicht alle so zufrieden mit. ist jetzt die Frage, ob man natürlich, das kann man jetzt auch nicht dem Startup-Verband anlasten, aber da sind die Meinungen gespalten drüber. Und natürlich noch ein Thema, was Miele jetzt nicht sehen konnte, dass das kommen wird, aber die Corona-Hilfen sind natürlich auch ein riesiges Thema. Also als dann im März 2020 alles in den ersten Lockdown gegangen ist und viele Startups, denen auch die Geschäftsmodelle weggebrochen sind und die Umsätze und die natürlich auch nicht für Hilfen sich qualifiziert haben, hat er auf jeden Fall sehr lautstark getrommelt für Hilfen für Startups.
Sarah, du hast gerade gesagt, beim Thema Mitarbeiterbeteiligung scheiden sich die Geister. Aber eigentlich ist das doch ein Thema, das der Startup-Verband für sich als Niederlage verbuchen muss. Denn die steuerlichen Bedingungen in Deutschland sind auch mit dem neuen Gesetz innerhalb Europas auf dem vorletzten Platz laut Studie und international einfach nicht vergleichbar. Und das ist doch gerade ein Thema so als Dauerbrenner in der Startup-Szene, das dem Standort Deutschland auch richtig schadet, oder?
Ja, das stimmt schon. Das habe ich jetzt vielleicht ein bisschen zu verharmlost. Aber genau, das hat auch Christian Miele auch immer wiederholt, dass das eigentlich total der, ich glaube in seinen Worten, Rohrkrepierer ist. Und wie du sagst, es gibt diese Studie von dieser ESOP-Initiative. Da ist, glaube ich, Deutschland auf dem vorletzten Platz oder so innerhalb von Europa. Und im außereuropäischen Vergleich fangen wir gar nicht erst an. Also es stimmt schon, es ist auf jeden Fall kein super Erfolg für den Startup-Standort Deutschland gewesen.
Und was ist deine Meinung zu Christian Miele als Frontmann für den Verband? Man hat ja doch den Eindruck, dass der wirklich sehr, sehr präsent ist auf den sozialen Medien, auf Veranstaltungen. Er hat gerade in seiner Nachricht gesagt, dass man auf Augenhöhe mit der Politik spricht. Das ist natürlich so eine Floskel, die hört man immer und immer wieder. Wie schätzt du denn seine Leistung als Verbandspräsident und als Person, als Frontmann für den Verband ein?
Also ich finde, man muss ihm auf jeden Fall zugestehen, dass er sehr lautstark für die Szene trommelt. Und er ist auch ein super Netzwerker, glaube ich, hat schon überall so seine Finger im Spiel und kann seine Ansprache auch anpassen. Das finde ich ganz interessant, ob er jetzt eben mit der Bild-Zeitung redet oder auf einem Startup-Event spricht. Also er findet immer die richtige Ansprache. Ich denke, unter Politikern, wir haben recherchiert vor der Bundestagswahl, haben wir uns unter ein paar Politikern umgehört. Die waren sich auch alle einig, dass der Startup-Verband lauter geworden ist. Nicht alle können so gut mit der Art, dass es vielleicht denen manchmal ein bisschen zu direkt ist, scheint es mir. Also zum Beispiel hat sich Miele auch mal auf Twitter gestritten mit Wolfgang Schmidt, das ist der Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen. Da ging es eben auch um diese Corona-Hilfen. Und da ging es Christian Miele nicht schnell genug und deswegen hat er dann einen offenen Brief über die Bild-Zeitung veröffentlicht und der Staatssekretär fühlte sich dann, glaube ich, so ein bisschen auf den Schlips getreten und war so, hey, wir machen doch schon, wir arbeiten doch schon, wir sind doch eh schon im Kontakt, warum geht jetzt zur Bild-Zeitung so? Und ich glaube, sowas kann dann auch mal schnell nach hinten losgehen und da ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen, ist das manchmal noch ein Thema auf jeden Fall. So, wie komme ich jetzt von hier zu unserem nächsten Kandidaten für eine Sprachnachricht? Was denkst du denn, Alex, wäre Miele auch der richtige Kandidat für DHDL?
Das,
okay, ich gebe zu, die Überleitung ist nicht die beste.
So gerne ich das wirklich im Fernsehen sehen möchte, ich glaube, das würde nicht so richtig passen.
Ich glaube, der hätte wahrscheinlich auch nicht so Lust darauf. Naja, unser nächster Gast ist bei DHDL, er ist einer der Löwen und zwar Ralf Dümmel, der da schon sehr lange sitzt mit seinen Dreiteilern und die ganzen Deals closed. Ich glaube, der hat die meisten Deals überhaupt und seine platzen auch immer nicht. Und dessen Nachricht erreicht uns jetzt aus den USA.
Ja, die letzten Jahre, zwei Jahre waren schon sehr speziell. Und mir geht es wahrscheinlich wie vielen anderen Menschen. Ich kann das Wort Corona nicht mehr hören. Muss aber sagen, dass wir mit unserem Unternehmen die Herausforderungen angenommen haben und wirklich sehr gut durch diese Krise in Anführungsstrichen gekommen sind. Und, einer der Highlights der letzten zwei Jahre ist sicherlich der riesen Löwendeal zwischen Georg und mir. Oder unseren Unternehmen, besser gesagt, die wir ja, viele sagen, verkauft, aber mehr gemerged haben. Insofern etwas ganz Großes vorhaben und ich freue mich auf die neuen Herausforderungen. Und wenn ich mal überlege, wie wir announced haben, 2023 wollen wir 1 Milliarde Umsatz machen. Und das würde ja bedeuten, dass der kleine Ralf Vorstand eines Milliardenkonzerns ist. Und da freue ich mich drauf und bin auch ein ganz bisschen stolz drauf. Oh, da gibt es natürlich ganz viele Themen, über die ihr sprechen solltet. Als erstes könntet ihr natürlich über den großen Löwendeal mit Georg und mir sprechen. Aber es gibt auch andere interessante Punkte, wie was bedeutet der neue Koalitionsvertrag für die Startups?
Ja, ich glaube, den Koalitionsvertrag, den sind wir schon kurz durchgegangen, den müssen wir, glaube ich, nicht nochmal abdecken. Und ich weiß nicht, was denkst du, tun wir ihm den Gefallen und reden über seinen Merger oder wie siehst du das?
Wie siehst du das denn, Sarah?
Also, ich glaube eher verhalten oder so, zumindest auch die Stimmen aus der Startup-Szene sind, glaube ich, eher kritisch. Aber vielleicht kann man das zum Hintergrund nochmal kurz erklären. Also Georg Koflers Social Chain hat Ralf Dümmels DS-Produkte gekauft. Die große Löwenhochzeit, so wurde es angeteasert. Und ich denke mal auf den ersten Blick, die Geschäftsmodelle sind eher komplementär. Also Dümmels DS-Produkte ist sehr analog. Die verkaufen vor allem im Supermarkt, auch im Home-Shopping-Kanal. Kofler will dagegen das ganze Digitale abdecken mit seinen E-Commerce-Firmen, Influencer, Social-Media-Marketing und so weiter. Also man würde erstmal denken, es passt komplementär ganz gut zusammen. Ich frage mich halt so ein bisschen, was es da jetzt tatsächlich für Synergien gibt, weil will der Influencer von Kofler wirklich das Abflusssieb von Dümmel bewerben? Also jetzt mal so ein bisschen plakativ formuliert. Und die Kollegen vom Manager Magazin haben da auch eine ganz spannende Recherche zu gemacht und haben sich eben auch mal diese ganzen Influencer von der Social Chain angeguckt, mit denen ja immer geworben wird. 85 Millionen Follower sollen die insgesamt versammeln, aber die sitzen fast alle oder ein Großteil sitzt außerhalb der EU. Das heißt, das würde Dümmel auch wiederum nicht so viel bringen, weil der ja vor allem in Deutschland verkauft. Also ja, mal gucken, ob es der Milliardenkonzern wird, auf den Dümmel hofft.
Aber jetzt die Frage, die uns wirklich interessiert. Was bedeutet das denn für die Rolle der beiden in der Höhle der Löwen?
Ja, jetzt hier werden die ganz entscheidenden Fragen gestellt. Also Dümmel hat schon anklingen lassen, unsere Kollegen haben mit Dümmel und Kofler gesprochen, nachdem der Deal bekannt wurde. Und da haben die beiden schon so rausklingen lassen, okay, Ralf ist so sehr Inventar von DHDL, dass wahrscheinlich eher Kofler dann seinen Hut nehmen wird. Weil zusammen können sie ja auch nicht mehr da drin sitzen, weil sie dann einen Konzern abdecken oder der eine der Chef des anderen ist. Und das wird sich ja bei der nächsten Staffel noch nicht ändern, weil die ist auch schon abgedreht. Das heißt, wenn, dann erst im September 2022. Was ich dann noch ganz interessant finde, wie sich dann vielleicht auch Dümmels Investmentfokus verändert bei DHDL. Weil bisher war da ja auch immer sehr auf so Produkte, analoge Sachen, die sich da durch seine Verkaufsstrategie vermarkten lassen. Und ob er jetzt dann mit der Social Chain auch mehr auf Digitales geht. Kann ich mir gerade noch nicht so vorstellen, aber mal gucken.
Du hast gerade so betont, dass die Deals von Ralf Dümmel auch alle tatsächlich stattfinden. Ist das was, was ihn als Investor dann auch auszeichnet oder ist er vielleicht auch ein bisschen zu leichtfertig mit seinen Zusagen?
Naja, ich glaube, dass Ralf Dümmel halt ein sehr festes Investmentschema hat. Und wenn diese Sachen passen, das sind eben alles vor allem Produkte und jetzt keine Technologien oder sowas, dann nimmt er die auch und dann kann er die einfach in sein Sortiment einfügen. Das heißt, da gibt es nicht so viel Risiko, sage ich mal, wie jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Lern-App oder sowas. Und da gibt es vielleicht Zahlen, die falsch kommuniziert wurden im Pitch oder so. Also es passiert ja relativ oft tatsächlich, dass diese Deals platzen. Darüber berichten wir auch immer wieder. Und ich glaube einfach, Dümmels Produkte, in die er investiert, sind dafür nicht so anfällig für diese Fehler. Also ich würde es jetzt gar nicht unbedingt Dümmel zuschreiben. Alex, du bist ja jetzt auch schon länger dabei, länger als ich zumindest. Und DHDL gibt es ja auch schon eine ganz schöne Weile. Was würdest du sagen, hat das irgendwie auch einen Einfluss auf die, ich sag mal, richtige Startup-Szene?
Das hat das Thema auf jeden Fall deutlich in die Breite gebracht. Man sieht ja die Reichweiten, die Vox mit der Show da erzielt, die sind schon richtig, richtig groß. Und das kann nichts Schlechtes für Deutschland sein. Im Sinne von den Gründergeist beleben und Leute vielleicht dann doch nochmal mehr mit dem Gedanken einer eigenen Gründung da in Verbindung bringen. Natürlich wurde die Show insbesondere am Anfang auch sehr belächelt, weil, wie du es gerade gesagt hast, so dann man quasi den Unterschied zur richtigen Startup-Szene gezogen hat. Aber ich würde es eigentlich eher so sehen, dass es das ganze Thema ein bisschen mehr verbreitert hat und jetzt gar nicht eine Wertung abgeben, was da jetzt irgendwie richtig und was falsch ist.
Werbung. Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit Zefdesk. Denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Zefdesk. Jetzt mit dem Code GRÜNDERSZENE100. 6 Monate gratis testen unter www.zefdesk.de/gründerszene.
Sarah, wir sitzen hier, die 100. Folge So geht Startup, unser Gründerszene-Podcast. sag doch mal, was war denn deine Lieblingsfolge?
Oh, das ist schwierig. Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen, wie man auch nicht sagen kann, welches sein Lieblingskind ist oder so. Aber ich glaube, so generell könnte ich sagen, dass ich es immer sehr gerne mag, wenn ich das Gefühl habe, dass die Gründerinnen und Gründer sehr offen erzählen und auch von den Sachen erzählen, die mal nicht so gut gelaufen sind. Weil oftmals ist es ja wirklich alles super und total geil gewachsen und alles perfekt. Aber so ist es ja oftmals auch nicht. Und viele Startups scheitern ja auch. Und eine Sache, die mir da ganz gut in Erinnerung geblieben ist, ist die Folge mit Patrick Häde, dem Gründer von Mapify. Das ist so ein Reisestartup, die es dann eben auch in der Corona-Krise ziemlich erwischt hat und die dann letztendlich verkauft haben. Also es gab dann noch so eine Art Happy End. Und genau, der war jetzt vor noch gar nicht so langer Zeit bei mir und hat eben auch von dieser Reise mit Mapify erzählt. Und bei dem haben wir auch mal nachgefragt, was seitdem so passiert ist.
Hi Sarah und das Gründerszenen-Team, hier ist Patrick von Mapify. Ich gratuliere euch ganz herzlich zur 100. Folge. Echt super cool zu sehen, wie weit der Podcast schon gekommen ist. Ich sende euch und den Zuhörern viele Grüße aus Los Angeles, wo ich gerade zwei meiner ehemaligen Mitgründer besuche. Bei uns ist viel passiert. Wir haben Mapify an Home2Go verkauft, arbeiten mit dem Home2Go-Team weiterhin an der Plattform und unserer Vision. Und zwei meiner Mitgründer sind zu Same Day Health nach Los Angeles gegangen. Magnus und ich sind zu Gorillas nach Berlin gegangen. Und Tobi, unser fünfter Mitgründer, ist ins Familienunternehmen gegangen. Also hat sich auch da viel Neues ergeben in der Zeit seit Mapify. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der 100. Folge auf die Frage eingehen könntet, wie Startups in der Zukunft mehr Impact auf die wirklich wichtigen gesellschaftlichen Themen haben können, wie wir eine Kultur etablieren können, wo es nicht nur darum geht, unbedingt neue oder innovative Ideen voranzutreiben, die für Kunden, sondern auch für zum Beispiel unsere Umwelt gut sein könnten. Das fände ich sehr spannend. Sende euch allerbeste Grüße aus Los Angeles. Alles Gute und bis dann. Ciao.
Das Thema Impact für Startups scheint viele zu beschäftigen oder zumindest unsere nächste Gästin auch, denn sie hat genau denselben Themenvorschlag abgeliefert. Jenny Baum-Minkus ist die Gründerin von Gitti und vielleicht hören wir uns erstmal ihre Nachricht an, bevor wir darüber reden.
Worüber ich mich riesig freuen würde, wenn ihr mehr darüber sprechen würdet, wäre das Thema, wie schaffen wir es, mehr Unternehmen zu gründen und zu fördern, die zwei Dinge miteinander vereinen. Und zwar einen Mehrwert für unsere Gesellschaft und diesen Planeten erzielen und gleichzeitig einen ökonomischen Erfolg zu haben. Das sind insbesondere natürlich die Themen, die mich bei Gitti ziemlich umtreiben und ich aber auch der festen Überzeugung bin, dass das Themen sind, die unsere ganze Gesellschaft betreffen. Genau solche Unternehmen noch mehr hervorzuheben und auch zu fördern.
Alex, das Thema würde ich gleich mal an dich weitergeben. Wie siehst du das denn? Ich meine, jetzt gibt es ziemlich viele Greentech-Firmen und Bemühungen. Ist das jetzt gerade alles so eine Hypewelle oder ist das irgendwie gekommen, um zu bleiben? Oder springen da jetzt alle nur drauf?
Na, ich hoffe natürlich, dass das nicht nur ein Hype ist. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wie du schon sagst, die gute Nachricht ist, es passiert sehr, sehr viel. Wir haben gesehen, es gibt Initiativen wie Leaders for Climate Action. Es gibt VCs, die eigene Fonds dafür starten. Es gibt Business Angels, die sich zusammenschließen, um genau solche Investments zu tätigen. Und das wird ja hoffentlich dann auch zur Folge haben, dass Unternehmen, die in dem Bereich aktiv sind, einfach in Zukunft mehr Möglichkeiten haben zu wachsen.
Aber schließt sich das nicht so ein bisschen aus, also das Thema Nachhaltigkeit und vielleicht auch nachhaltiges Wirtschaften mit diesem krassen Wachstum, was ja eigentlich Startups vorweisen müssen, die überhaupt in dieses klassische VC-Modell passen?
Das kollidiert natürlich sehr, sehr stark mit dem System, wie Fonds typischerweise aufgebaut sind. Die funktionieren ja so, ein VC macht 20 Investments und davon muss eins eben so richtig krasse Rendite bringen. Und dann ist auch nicht so schlimm, wenn die anderen vielleicht nicht ganz so gut funktionieren. Aber es muss natürlich jedes dieser einzelnen Investments muss das Potenzial haben, den Fonds zu tragen. Und das ist eben im Bereich Social Business passiert das nicht so häufig. Ich will nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist, aber es ist sicherlich sehr, sehr viel schwieriger. Und deswegen ist es eben so ein gutes Signal, dass es jetzt VCs gibt, die eigene Fonds dafür aufsetzen, die vielleicht nach einem bisschen anderen Modell arbeiten, ne? Die dann eben auch einen längeren Investitionszeitraum haben, weil typischerweise, also zumindest die Erwartungshaltung bei Social Businesses ist, dass die vielleicht länger brauchen, um irgendwie wirklich gute Erträge zurückzubringen für die Fonds. Das darf man den VCs jetzt auch nicht übel nehmen, weil für die ist es natürlich schon auch wichtig, dass Fonds erfolgreich sind, damit deren Geldgeber auch wieder für den nächsten Fonds bereitstehen und damit immer mehr Geld wieder dann eben auch in die Startups und in junge Startups fließen kann und gleichzeitig aber auch Geld da ist für die Follow-up-Investitionen, damit die Startups eben weiter wachsen können.
Okay, aber heißt das dann, dass ich eigentlich so dieses ganze VC-Modell ändern muss oder anpassen muss, damit überhaupt so nachhaltigere Startups funktionieren können?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es muss beides geben. Also es wird immer Unternehmen geben, die jetzt nicht als Social Business zu bezeichnen sind, aber die volkswirtschaftlich durchaus eine große, wichtige Rolle spielen, weil sie eben Arbeitsplätze generieren, weil sie unser Leben irgendwie vereinfachen. Das muss dann eben nicht gleich ein Social Business sein.
Okay, vielleicht hören wir uns einmal noch kurz den zweiten Teil von Jennys Nachricht an, denn sie hat uns noch erzählt, wie es ihr und ihrer Firma so ergangen ist seit der vergangenen Folge vor einem guten Jahr.
Ja, die Herausforderungen sind und bleiben die Pandemie. Das beschäftigt uns tatsächlich schon ganz schön. Gerade für so eine junge Firma, die während des ersten Lockdowns gewachsen ist, wo wir remote neue Teammitglieder haben einstellen müssen, Onboarding-Prozesse, sich auch kennenlernen virtuell. Wir haben tatsächlich bislang nie die Chance gehabt, ein Ereignis, ein Erfolg für uns gemeinsam zu feiern als Team. Und man kann virtuell wahnsinnig viel machen heute. Und wir sind auch so aufgestellt, dass wir von jeder Zeit, von überall arbeiten können. Aber gerade die kleinen Gespräche, die man sonst am Kaffeeautomaten hat oder so, die auch dafür sorgen, dass man als Team zusammenwächst, die gibt es natürlich gerade nicht. Und der zweite Aspekt ist definitiv die Herausforderung der Rohstoffverfügbarkeit auf dem globalen Kosmetikmarkt. Auch hier durch die Pandemie haben wir extreme Lieferverzögerungen, die sich natürlich gerade auf so eine junge Firma wie uns auch extrem auswirken.
Okay, mit der Rohstoffknappheit im Kosmetikmarkt, die beschäftigt uns jetzt nicht so, aber die anderen Sachen, die Jenny geschildert hat, da geht es, glaube ich, jeder Firma so. Also bei uns im Team war das so, aber auch bei ganz, ganz vielen Startups, wenn die eingestellt haben jetzt in den vergangenen Monaten, konnte man sich nicht treffen, man konnte keine Firmenkultur aufbauen. Was glaubst du, hat das jetzt auch für Auswirkungen auf die Startup-Szene?
Ich glaube, es hat einen sehr nachhaltigen Einfluss auf die Startup-Szene gehabt, weil Unternehmen jetzt viel früher entscheiden müssen, wie sie ihr Unternehmen in Zukunft aufbauen. Und damit meine ich, auf der einen Seite ist es total wichtig, gerade für junge Unternehmen, dass das Team zusammenwächst. Und dazu ist es natürlich durchaus vorteilhaft, wenn das Team an einem Fleck sitzt. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass Remote-Arbeiten nicht nur was ist, was in der Theorie existiert, sondern dass es eben halt auch machbar ist und dass es auch zu guten Ergebnissen führen kann. Und das hat wiederum den Vorteil, dass Firmen vielleicht gerade jetzt im Rahmen der steigenden Büromieten da eben Geld sparen können, ihre Firma vielleicht von Anfang an komplett remote aufstellen. Das hängt sicherlich sehr stark damit zusammen, was die Firma tatsächlich tut. Aber das ist eben eine zusätzliche Entscheidung, die Gründer am Anfang zu treffen haben. Und das kann dann eben schon sehr, sehr starke Auswirkungen auf die weitere Finanzierung haben und generell, wie die Firmen aufgebaut sind.
Ich glaube auch schon, dass gerade bei so sehr schnell wachsenden Startups es halt auch enorm wichtig ist, dass man da dieses Zusammenhaltsgefühl schafft. Und da habe ich auch in einer Folge vor ein paar Wochen mit Ansgar Oberholz darüber gesprochen, mit dem Gründer von St. Oberholz, dem Coworking Space. Und der hat so eine ganz interessante Entwicklung aufgezeigt. Zum einen Corporates, die jetzt auf einmal so dieses flexible Arbeiten für sich entdeckt haben und gesagt haben, okay, wir müssen gar nicht mehr 5 Tage die Woche von 9 bis 6 Uhr hier alle zusammen sitzen. Das geht auch irgendwie anders, andere Strukturen und so weiter. Während diese ganzen Hypergrowth-Startups gesagt haben, nee, kommt alle bitte wieder zurück. Wir brauchen euch hier, damit wir gemeinsam hier was aufbauen können und diesen Elan haben und gemeinsam so eine Firmenkultur aufbauen können, die wir im Homeoffice nicht schaffen. Also würde man ja eigentlich eher denken, dass es andersrum wäre, also dass die Startups dann eher auf die Remote-Führung gehen.
Es kommt ja noch ein Aspekt dazu. Es ist wahnsinnig schwierig, in einigen Bereichen gute Fachkräfte zu kriegen. Und eben eine Remote-Aufstellung hat eben den großen Vorteil, man muss die Leute nicht hier in Berlin oder in München oder in Hamburg finden, sondern man kann im Prinzip auf der ganzen Welt suchen. Und dann muss sich natürlich ein Unternehmen immer die Frage stellen, funktioniert es besser in einem gemischten Umfeld, wo ich dann vielleicht nur einzelne Leute habe, die draußen sitzen, oder ist es tatsächlich sinnvoller, größere Bereiche wirklich in Remote-Arbeit daneben zu haben?
Dann ist man wenigstens wieder gleich, ne? Da sitzen alle vor ihrem Bildschirm und es gibt nicht dieses Ungleichgewicht, dass die paar im Office eher in dem Meeting zu Wort kommen als die paar, die zugeschaltet sind.
Ganz genau. Wobei ich sagen muss, dass da mittlerweile auch ein bisschen wahrscheinlich, weil wir uns alle dran gewöhnt haben in den letzten anderthalb, fast zwei Jahren, dass das vielleicht gar nicht mehr so das ganz große Problem ist. Aber am Ende, wenn Leute ganz weit weg sind und sich das Team nie komplett sehen kann, das macht es natürlich schon sehr, sehr schwer, dann eben auch eine gemeinsame Kultur aufzubauen.
Werbung. Dein Startup wächst und du stellst mehr Teammitglieder ein? Dann kommst du um Sozialversicherungen nicht herum. Doch keine Sorge, die Techniker Krankenkasse steht dir als sicherer Partner im Sozialversicherungsdschungel zur Seite. Auf socialpizza.tk.de findest du alle wichtigen Infos, verständlich und lecker aufbereitet. Und das für jede Phase deines Startups.
Ich fand aber auch noch spannend, was du gerade gesagt hast zu diesem Thema Fachkräftemangel und dass man jetzt eben auch gemerkt hat, man kann auch viele Leute einfach remote einstellen und hat dadurch natürlich einen viel größeren Pool auch an Fachkräften und so. Und ich habe diese Woche mit einem Partner von Sequoia gesprochen, dem großen US-VC, die jetzt auch ein Büro in London eröffnet haben und schon länger das machen, verstärkt in Europa zu investieren. Und er meinte, eigentlich hat Corona dem europäischen Startup-Ökosystem oder gerade auch dem deutschen Ökosystem einen Schub gegeben, weil eben jetzt nicht mehr alle ins Silicon Valley ziehen, sondern sagen, okay, wir können auch hier bleiben und hier, wo wir gerade sind, unsere Startups aufbauen und dafür dann Leute auf der ganzen Welt einstellen. Vielleicht auch Leute aus dem Silicon Valley, aber muss nicht sein. Und dass das eigentlich eher geholfen hat. Das fand ich auch nochmal einen ganz interessanten Aspekt.
Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Spielfeld sich deutlich vergrößert hat. Wie du gerade schon gesagt hast, es ist nicht mehr Berlin oder Israel oder Silicon Valley, sondern es kann auch überall anders passieren. Wir sehen ja sogar einen ganz großen Trend, dass Firmen aus dem Silicon Valley sogar rausgehen und sehr, sehr viele nach Texas, aber auch woanders hin. Und es erweitert auf jeden Fall die Möglichkeiten für Startups. Es muss nicht mehr immer jetzt das Ziel Berlin oder Hamburg oder München sein oder Silicon Valley, sondern es ist immer besser möglich, Firmen auch in anderen Städten aufzubauen. Das war in der Vergangenheit auch schon so, aber es war doch eben sehr, sehr stark die Ausnahme. Wir haben über viele Jahre eben auch den Trend gesehen, man muss nach Berlin kommen oder nach München, weil da das Geld sitzt und da die VCs hingucken. Und da hat die Pandemie schon dazu beigetragen, dass das alles viel, viel offener geworden ist.
Okay, Alex, wir nähern uns langsam dem Schluss dieser Jubiläumsfolge. Zum Schluss möchte ich aber noch ein Thema mit dir besprechen, das Ralf Dümmel auch mitgebracht hat. Und diese wichtige Frage habe ich uns extra fürs Ende aufgehoben.
Ganz, ganz wichtige Fragen zum Thema Weihnachten. Seid ihr eher Team Kartoffelsalat und Würstchen oder ganz und Rotkohl? Ich war früher immer Kartoffelsalat und Würstchen. Jetzt bin ich seit einiger Zeit ganz und Rotkohl. Also, ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Tschüss.
So, in Hamburg-Stapelfeld werden die wichtigen Fragen gestellt. Alex, was ist deine Position?
die ist relativ einfach. Ich bin definitiv auf der Rotkohl- und Klöße-Seite, allerdings ohne die Gans, bitte.
Ich bin weder noch, bei uns gibt es immer Pizza zu Hause an Weihnachten.
Pizza an Weihnachten?
Ja, das ist irgendwie so eine Familientradition.
Coole Tradition.
Ja. Selbstgemacht. Okay, Alex, vielen Dank, dass du hier warst und mit mir so einen kleinen Rückblick und eine Vorschau gemacht hast. Schön, ja, dass du da warst.
Danke, Sarah. Freut mich, dass ich dabei sein durfte.
Bei der 92. Folge sehen wir uns dann wieder.
Bestimmt.
Das war die 100. Folge von So geht's Startup. Schön, dass ihr uns bis hierhin begleitet habt und wir hoffen natürlich, dass ihr weiter dabei bleibt. Und weil wir eben heute unsere Jubiläumsfolge feiern, möchte ich auch gerne die Gelegenheit nutzen und allen danken, die bislang bei dem Podcast mitgewirkt haben. Meinen Co-Hosts Georg, Pauline, Hanna und Nadine, unserem Producer Michael und natürlich allen Gästen, dass sie dabei waren. Nächste Woche geht's wieder regulär mit einem Interview weiter, so wie ihr es schon kennt. Tschüss.